Herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier ist diesmal für euch der Florian.
Servus.
Und ich bin der Felix und wir sind diesmal zu zweit unterwegs. Die Marsch hat um Pause gebeten, das ist natürlich erlaubt. Und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Wir besprechen halt einige neue Filme oder eben auch alte. Ne, eigentlich sind es, bei mir sind es jedenfalls nur neue Filme, bei dir auch teilweise. So dass man gleich ohne Umschweife zu dem Film kommt, der wahrscheinlich am ältesten ist von den Filmen, die wir gesehen haben, nämlich die Hausaufgabe, die Florian uns zuletzt aufgegeben hat. Der hat sich einen sehr langen Film von Ridley Scott ausgesucht, wo ich der Meinung bin, dass ich das damals gar nicht großartig mitbekommen habe, dass der im Kino gelaufen ist. Und The Last Duel hieß der. Und da kann der Florian gerne mal zusammenfassen, was wir da gesehen haben, weil es war etwas andersartiger Film, wie man sonst von ihm kennt.
Das stimmt, nicht ganz so stringent. Und ist auch, hast du glaube ich schon gesagt, ein sehr relativ langer Film mit 150 Minuten. Es hat aber auch seine, ich sage jetzt mal, Berechtigung, eben auf, durch die Erzählweise, die er hat. Es geht es eigentlich in eine Handlung, die im Mittelalter spielt. 14. Jahrhundert. Und es geht um zwei Krieger, die eben, ja, aus einer Schlacht zurückkommen, die gerade am Anfang des Films findet die Schlacht noch statt. Und einer der beiden trifft eine Entscheidung gegen den Herrscher sozusagen oder gegen den Feldherr und kann dadurch aber wohl viele Leute retten. Das ist aber, sage ich, gar nicht so wichtig, aber und dann kommen beide eben zurück. Ich habe noch gar nicht gesagt, wer mitspielt. Matt Damon und Adam Driver sind das. Ben Affleck noch dabei. Jodie Comer spielt. Ja, dann im späteren Verlauf mit Damons Frau. Ich muss echt schon sehr lange her, dass ich den Film gesehen habe. Und die beiden sind eigentlich befreundet, beziehungsweise der Matt Damon Charakter rettet sogar Adam Driver das Leben, was sie natürlich so ein bisschen verbandelt. Sie kommen dann aber zurück und haben einen unterschiedlichen Weg. Der Matt Damon Charakter hat eigentlich eine Familie, die Ansprüche hat, darauf später mal Feldherr, glaube ich, zu werden. Das wird ihm aber weggenommen dadurch, dass die Adam Driver Figur, ich muss mal die Namen. Der eine heißt Chuck, ist der Adam Driver und Sean ist mit dem, damit ich jetzt nicht mehr die Schauspieler sagen muss. Chuck hat so ein bisschen die Gunst des Herrschers dort in diesem Gebiet an sich reißen können und dadurch bekommt er dann irgendwann den Feldherrposten zugesprochen, der ihm eigentlich gar nicht gehört und bekommt dann noch ein paar Ländereien versprochen, die eigentlich durch die Hochzeit von Matt Damon ihm zugestanden hätten. Und er fühlt sich dann eben sehr hintergangen. Beginnt dann auch Streit mit Chuck und auch mit dem Ben Affleck-Charakter Pierre ist das, der eben, wie gesagt, da das Gebiet so ein bisschen verwaltet. Ich weiß gar nicht genau, was das ist. Der ist ja kein König, sondern irgendwie Graf oder sowas. Also ich weiß nicht mehr genau, was sein Posten war.
Irgendwas auf der Ebene dann. Ja, oder Lord oder ja. Sowas.
Er hat schon relativ viel zu sagen, aber dann weiteren Verlauf kommt dann noch der König ins Spiel und der hat natürlich nochmal eine ganz andere Instanz. der gibt dann schon die Richtung vor, wie die Geschichte weitergeht. Und wie gesagt, Matt Damon oder Sean verheiratet sich so ein bisschen mit dem Jodie Comer Charakter. Margarete. Oder ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht. Margarete. Eine sehr hübsche junge Dame. Also wirklich eine hübsche junge Dame. Und es macht aber so ein bisschen den Eindruck, dass er sich vor allem wegen den Ländereien, die er dadurch zugesprochen bekommt, mit ihr vermählt. Und die beiden führen dann so ein bisschen vielleicht eine Zweckehe, das kommt dann erst im weiteren Verlauf raus. Und dann gibt es aber einen Zwischenfall, und zwar muss der Sean muss immer noch in den Krieg ziehen, weil er eben nicht genug Geld hat und dadurch sein Vermögen aufbessern musste. Und der muss dann mal sein Vermögen eintreiben beim König und muss deswegen nach Paris. Und in der Zeit kommt es wohl zu einer Vergewaltigung von Margarete durch Jacques. also seinen ehemaligen Freund, mit dem er sich aber inzwischen beworfen hat. Und der Kniff des Films ist eben, dass wir diese Geschichte, vor allem diese Vergewaltigung, auch so ein bisschen das Drumherum aus drei Perspektiven zu sehen bekommen, nämlich von Sean, von Chuck und auch von ihr, dann am Ende. Mit dem kleinen Kniff, den möchte ich noch nicht verraten, aber die letzte Geschichte hat sozusagen eine größere Bedeutung als die anderen beiden. Und die Unterschiede in den Geschichten gibt es zwar, aber die sind gar nicht so groß, also sind eher Details, die da anders erzählt werden, die aber einen großen Einfluss natürlich darauf haben, wie dann diese Geschichte ausgeht. Denn das Ende des Films sieht man eigentlich schon in den ersten paar Minuten. Das ist ja auch der Titel des Films, es gibt dann das große Duell zwischen den beiden. Sean fordert eben Chuck heraus zu diesem Duell, weil er sagt, es ist die einzige Chance, seine Frau wieder, sozusagen ihren Ruf wiederherzustellen. Denn damals, wenn man eine Vergewaltigung in den Raum gestellt hatte, war das nicht so, dass man dann, dass einem geglaubt wurde oder dass es überhaupt von Bewandtnis war als Frau, sondern man musste das schon richtig beweisen, muss man natürlich heute auch noch. Aber wenn man das nicht konnte, hatte das sehr, sehr krasse Konsequenzen für einen selbst. Also das kann man vielleicht sagen, wenn die Vergewaltigung nicht nachgewiesen wurde, dann wurde sie sozusagen selbst zum Tode verurteilt. Und eben wegen der Verleumdung, die das dann gewesen wäre. Und deswegen ist es eben wichtig, wie diese Geschichte damit aufgedröselt wird und ob die Vergewaltigung bewiesen werden kann. Und wie die dann am Ende bewiesen werden soll, das ist natürlich auch ein bisschen der Zeit geschuldet. Also hat jetzt nichts mit einem richtigen Gerichtsverfahren zu tun, was damit passiert. Ja. Und das Einzige, also ich fand es wirklich gut gemacht. Ich fand die Erzählweise neu, hat man jetzt noch nicht so oft gesehen. Gibt es bestimmt schon mal irgendwo, aber war mir jetzt noch nicht so präsent. Das einzige kleine Problem, was ich jetzt mit dem Film hatte, ich weiß nicht, ob dir das auch so ging, ich hatte halt gedacht, dass die drei Geschichten sich dann zumindest aus der Perspektive von Chuck doch mehr unterscheiden. Ich hatte in allen drei Geschichten das Gefühl, das ist hier eigentlich eine Vergewaltigung. Also ich weiß nicht, wie das da ging. Ich hatte nie das Gefühl, dass sie sozusagen beweisen müsste, dass sie vergewaltigt wurde. Für mich war das in allen drei Geschichten ganz klar der Fall. Also auch als er die Geschichte erzählt hat, habe ich nicht das Gefühl, dass da irgendwo ein...
Bei ihm sah es ja schon so aus, dass ich das für sie was Schönes gewesen.
So, ja, als wäre es für sie was Schönes gewesen, aber sie lehnt es ja bis zum Schluss ab. Also bis...
Also ja, ich wollte nicht so viel verraten. Ich will nicht so viel verraten, aber er stellt sich so vor, wie er es, glaube ich, auch mitbekommen hat, und das sieht für ihn so aus, wie als hätte sie sich nur so gewehrt, weil sie denkt, dass sie müsste das, weil sie einfach verheiratet ist und nicht, weil sie ihn ablehnen will.
Ja, aber das fand ich ein bisschen schwierig, weil er ist ja sowieso ein sehr schwieriger Charakter, also der auf die Idee kommt. Also gut, ja, er ist schon ein bisschen, also ihn mag man dafür.
Ich habe gedacht, er ist eigentlich der Schlauere von beiden, weil der Matt Damon Charakter ist wirklich sehr einfältig, aber wie er sich dann anstellt, ist ja eigentlich... So schlau war er auch nicht.
Danach dann, also. Ja, so richtig schlau war er
nicht. Auch
im Verteidigungsmodus. Ja. Den Matt Damon Charakter mag man jetzt auch nicht so richtig. Also der ist auch nicht so toll zu ihr und auch nicht so toll zu seinen Untergebenen, die er da noch hat. Die er noch bezahlen kann, gerade so. Ja. Aber wie gesagt, von der Machart her fand ich es eigentlich wirklich gut gemacht. Und ich fand auch die Geschichte, ich fand auch das letzte Duell, das verdient auch seinen Namen, also da geht's schon ordentlich zur Sache. Das fand ich auch gut inszeniert. Also, ja, es war auch spannend, fand ich, und gut gemacht. Und wie gesagt, für sie hat das ja sehr große Bewandtnis. Und für ihn, also eigentlich für alle drei natürlich, aber sie steckt ja sozusagen mit drin, obwohl sie gar nicht mitkämpft. Und ja, wie gesagt, mir hat das wirklich gefallen. Also ich mag eigentlich nicht so viele Ridley Scott-Filme, ehrlich gesagt. Da fand ich den schon wirklich einen der besseren, ja. Oder einen der besten sogar. Genau. Die Zusammenfassung war jetzt wahrscheinlich nicht so toll. Das ist wirklich lange her, als ich ihn gesehen habe. Ich habe es lange nicht aufgenommen.
Und bei mir nicht anders gewesen.
So einigermaßen hinzukriegen.
Ich habe den zeitnah nach der Hausaufgabe Nachdem du die aufgegeben hast, schon geguckt, deswegen ist es bei mir auch schon länger her. Bei mir war es ein bisschen anders. Ich muss sagen, das mit den Blickwinkeln hat mich schon interessiert, ja, hat mich aber damals beim anderen Film, der das auch noch in dem Titel trägt, auch schon gestört, weil du eigentlich dieselbe Geschichte dreimal siehst. Und klar, du siehst sie von drei verschiedenen Personen, aber der Hauptteil der Geschichte ist dann doch immer dasselbe. Und ich finde, daran scheitert es auch mit dieser Filmlänge, dass es dann einfach zu lang geworden ist. Zumal sie manche Geschichten meines Erachtens zu sehr in die Länge gezogen haben. Also, ich glaube, eine von den drei Geschichten war relativ kurz und bündig. Das war nicht dann ganz gut, weil das dann eben dann nicht nochmal alles zusammengefasst hat, aber ich glaube, das aus ihrer Sicht ging eigentlich nochmal genauso lang wie diese erste Sicht, die da kam. Ja, weiß nicht. Insgesamt auf jeden Fall, mir war es zu lang und es ist immer traurig, wie das eben damals so abgelaufen ist, auch wenn es heute auch nicht schwierig ist. Aber so wie es da abgelaufen ist, heute bin ich froh, dass es heute nicht mehr ist. Weil da, wenn es dann auf ein Duell am Ende hinausläuft, das muss ja nun wirklich nicht sein. Ja, kann man mal gucken, aber ich habe schon, also ich finde schon, dass es besser wird, Last Scott Film gibt.
Es gibt auch nicht gesagt, der Beste.
Also da, ich fand das okay, aber ich hätte jetzt zum Beispiel bei March gedacht, ihr hätte es auf jeden Fall nicht gefallen. Keine Ahnung, deswegen, also ich reihe mich da in der Mitte so ein, ich gebe da 5 von 10 Leinwandperlen. Ich fand den gut guckbar, aber auf jeden Fall zu lang und ja, sehr einfältige Charaktere, aber ich glaube, das ist in der Zeit vielleicht auch schon so gewesen. Ja, auch dieser Ben Affleck-Charakter fand ich irgendwie ziemlich hohl. Also es war alles irgendwie nur darauf ausgestimmt, sich selber besser zu positionieren, aber das war halt damals einfach so.
Ja, es ist kein Blade Runner und es ist auch kein Alien, also.
Nee.
Es gibt bestimmt. Die hat schon noch bessere Filme gemacht, so ist das. Das ist schon klar.
Ich Gladiator auch von ihm.
Ja, aber Gladiator finde ich zu viel besser. Weiß nicht.
Als die Endfilme auf jeden Fall. Geht's ja noch, Kämpft auch richtig zur Sache und dann noch im Gladiatorenkämpfe waren schon auch spektakulär. Also damals, ich weiß nicht, wie es heute ist und jetzt erwartet uns ja bald Gladiator 2, deswegen mal gucken, wie das so weitergeht.
Ja, wie gesagt, mir hat's schon gefallen. Also 5 wäre nicht zu wenig. Ich bin ja schon bei 7,5 bis 8, also fand das wirklich gut gemacht. Aber ich gucke mir auch nicht nochmal, also. einmal reicht mir da. Genau.
Sehr schön. Dann haben wir die Hausaufgabe abgehakt, aber noch nicht ganz, denn wir wollen natürlich wissen, was die Hausaufgabe für die nächste Woche ist.
Ja, dann haben wir jetzt mal was Kurzes, Lustiges. Nämlich Next Goal Wins gibt es jetzt bei Disney Plus. Neue. Der hat auch Regie geführt, oder? Träger weiter, ich glaube schon.
Ich glaube schon, ja. Ja, gucken wir gerne. Hatte ich hier auf der Liste und da ist es umso einfacher, das als Hausaufgabe mitzunehmen. Dann kommen wir gleich mal zum nächsten Film. Ich war im Kino gewesen, mehrfach. Deswegen kommen wir da habe ich vorhin so einen aktuellen Film gesprochen. Tatsächlich habe ich den besten ausländischen Film gesehen, der dieses Jahr den Oscar gewonnen hat, nämlich The Zone of Interest. Eine Produktion, die aus England eigentlich kommt, aber zum Großteil mit deutschen Schauspielern eben vertreten ist. Man muss sagen, das macht auch total Sinn, denn wir sehen ja in dem Film ein Grundstück, was direkt neben dem KZ Auschwitz liegt, wo die Familie vor den Oberkommandanten oder Lagerkommandanten wohnt. Und die Familie besteht eben aus Ehefrau und insgesamt sind es, glaube ich, 4 Kinder. Und das grenzt halt wirklich direkt an die Mauer und dort versuchen die ein relativ normales Leben zu führen. Obwohl das natürlich äußerst schwierig ist, denn man hört relativ viel wenn man direkt daneben lebt. Und muss halt versuchen, das zu ignorieren. Die Ehefrau kann das relativ gut. Die hat sich da aus diesem Garten, der neben dem Wohnhaus ist, ein kleines Paradies gemacht, sag ich jetzt mal, oder ein kleines Rückzugsort eigentlich. Denn dort ist alles sehr grün, alles bepflanzt, gibt sich da wahnsinnig viel Mühe, ist auch ein Pool mit drinne und viele Rückzugspunkte eigentlich. Aber egal, wo sie sich oder andere Leute hinsetzen, hören tut man immer was. Und ich glaube, das ist auch das Besondere bei dem Film, denn eigentlich funktioniert er mehr über das Gehör als über das, was man schaut. Denn das, was man sieht, ist eigentlich ein glückliches Leben in einem schönen Haus mit einem schönen Garten hinten dran. Was man hört, ist aber, was eben hinter den Mauern passiert ist. Und nur teilweise kriegt man das im Film tatsächlich zu sehen. Denn die Familie hat auch mehrere Bedienstete, sage ich mal, die Juden in dem Fall sind. Und die werden dann auch teilweise so behandelt. Also da kriegt man es dann schon ein bisschen mit. Aber alles andere kriegt man nicht zu Gesicht. Ja. Mehr möchte ich gar nicht dazu sagen. Es beruht auf einem Buch, was denselben Titel hat. Und die Familie hat auch tatsächlich von Mai 1940 bis November 1943 dort gelebt. Ist mit Christian Friedl und Sandra Hüller in der Hauptrolle. Sandra Hüller war ja diesmal sogar mehrfach vertreten. Hat ja noch mit Anatomie eines Falls sogar noch eine Nominierung für den besten Film dieses Mal gehabt. Und dann den auch noch. Also hat da wirklich sich sehr gute Filme rausgesucht. Für die Oscar Nominierung jedenfalls. Ich fand, bis zu einem gewissen Punkt war das wirklich ein außergewöhnlicher Film. Es wechselt dann später leider nochmal. Es liegt wahrscheinlich dran, dass es auch so gewesen ist. Er wird irgendwann von der Stelle abkommandiert und kommt da in so eine Einrichtung, wo eben viel mehr verhandelt oder viel mehr gesprochen wird und nicht mehr viel zu sehen ist. Und da guckt man halt noch so ein bisschen in das Leben der, oder in das, ja, was unbegreiflich ist eben, wie eben Menschen da in einem Saal sitzen, da über tausende Leben entscheiden. Das kriegt man dann eben auch noch zu sehen. Aber viel spektakulär ist, ob das falsche Wort, viel eindrücklicher war das natürlich, was davor passiert ist. Und da muss man eben sich drauf einlassen können, weil das, was man in dem Film zu hören kriegt, ist wirklich, läuft es einem teilweise wirklich kalten Rücken runter, vor allem, wenn man weiß, dass das eben sehr wahrscheinlich dann auch so gewesen ist. Deswegen immer ein bisschen mit Vorsicht da eben reingehen oder gucken, wenn man das möchte. Aber ich fand es auf jeden Fall einer von den Filmen, die wirklich Eindruck hinterlassen. Und also jedenfalls in der Anfangssequenz, also es ist schon die erste Stunde, nicht Anfangssequenz, ein bisschen kurz. Und da ist es schon so, dass er auf jeden Fall in Erinnerung bleibt. Und es ist erträglich an Anführungsstrichen, weil man eben nicht direkt alles sehen muss. Aber das Hören reicht auf jeden Fall, um zu begreifen, wie schlimm es ist. Ja. Deswegen, es war dann ein bisschen zu kunstfilmmäßig geworden, dann in der zweiten Hälfte. Und auch zwischendurch war ich manchmal irritiert, weil teilweise Sachen gezeigt werden, die da ins Leere laufen, die dann auch nicht nochmal aufgenommen werden. Wo man sich eigentlich gewünscht hätte, weil man da nicht viel mitbekommen hat. Aber ist trotzdem ein Film, den man mal gesehen haben sollte, finde ich. Ich würde ihn auf jeden Fall nicht nochmal gucken. Das wird das sowas, wo man so einmal sieht und dann bleibt das, glaube ich, für immer in Erinnerung. Jedenfalls vergisst man nicht so schnell, was da passiert ist, um da den Film wieder gucken zu wollen. Und es ist natürlich jetzt kein Film, den man jetzt jede Woche sehen möchte. Das ist einfach so. Deswegen, The Zone of Interest würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, mal zu gucken. Und auch wer sich dafür interessiert, kann da ruhig mal reingucken. Ich fand es schon eindrücklich, was man da zu sehen bekommt. Der hat Film, nicht nur bester ausländischer Film zu gewonnen, sondern bester Ton, glaube ich. Ja, besten Ton. Und das ist, wie gesagt, das liegt hauptsächlich daran, in dem, was man eben zu hören bekommt. Denn an der Musik liegt es auf jeden Fall nicht. Die wird nämlich sehr dezent nur eingesetzt, sondern er legt sehr viel Wert eben auf die Geräusche, die es eben da direkt daneben gegeben hat. Ja, also da. Das macht schon den Hauptaugenmerk bei diesem Film aus. Schwierig zu bewerten. Wie gesagt, der zweite hat mir nicht so gut gefallen und ich sag, dass Geschichten ins Leere gelaufen sind. Deswegen würde ich so 7 von 10 Leinwandperlen geben. Aber wir sollten schon mal gucken, um mal wieder sich in Erinnerung zu rufen, was da alles schiefgelaufen ist. Und er endet auch mit einem ziemlich interessanten Blick auf die ganze Geschichte, sag ich mal, ohne jetzt zu viel zu verraten. Ja, so viel zu The Zone of Interest. Übersetzt das Interessengebiet zum Beispiel, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Kann man auf jeden Fall gucken. Und jetzt kommen wir auch weiter. Ich weiß gar nicht, was du jetzt vorstellen darfst, deswegen kann ich gar nicht überleiten, so richtig. Ich weiß nicht, ob es überhaupt passen würde, gerade nach so einem doch eher bedrückenden Film, aber bin gespannt, was du jetzt verratest.
Einen bedrückenden Film habe ich jetzt nicht. Der zwar als Tragikomödie betitelt, aber so tragisch fand ich ihn gar nicht. Ich habe den neuen Wes Anderson geguckt, den gibt es jetzt bei Disney Plus. Und zwar Asteroid City heißt der. Und ja, wie immer, wenn Wes Anderson ruft, kommen alle. Das ist ja lustig. Es hat immer so das Gefühl, wenn die Nummer von Wes Anderson beim Telefon aufploppt, sagen alle ja. Egal, also habe ich wieder sehr viele sehr gute Schauspieler dabei. Ich will jetzt gar nicht alle vorlesen. Es ist schon wieder schwierig, den Film zusammenzufassen, weil der gar keine so richtig hundertprozentige Story hat. Es ist ja Film, der einen doppelten Boden hat, das ist auch kein Spoiler, denn das sieht man direkt zum Start des Films. Es geht eigentlich um ein Theaterstück, was gerade geschrieben wird und dann uraufgeführt wird. Und dieses Theaterstück wird als Film sozusagen dargestellt, immer unterbrochen von der Entstehungsgeschichte dorthin. Wir haben den Drehbuchautor, der an der Geschichte sitzt, der wird zum Beispiel gespielt von Edward Norton. Und dann auch den Regisseur später. Edwin Brody spielt den. Und eben, wie gesagt, diese Geschichte, das Theaterstück heißt auch Asteroid City. Und da geht's eigentlich um eine kleine Familiengeschichte, würde ich sagen. Vater kommt mit seinen 3 Kindern eben in dieses Gebiet, bleibt dort so ein bisschen stecken. Die wollen dort eigentlich nur übernachten. Dann passiert dort aber was, das kann man vielleicht noch verraten, es kommen Aliens. Eigentlich kommen die Aliens bloß und nehmen einen Stein mit, nämlich den Asteroid, der irgendwann mal reingeschlagen ist. Und das ruft zum Chaos hervor, da ist dann Quarantäne und alles und auf einmal sind alle dort eingesperrt und dürfen erstmal nicht mehr weg. Und da entspinnt sich dann eben so ganz viele, so ganz kleine Geschichten. Es geht eher um Beziehungen zwischen Menschen, also das ist noch so eine Schülergruppe, die da hinkommt. Der eine, sie sind auch dort, weil der eine Sohn von ihm hat irgendwie so ein Schülerprojekt gewonnen. Aber was ihr darauf euch vorstellt, fand ich schon auch witzig. Wie gesagt, es geht eher um die Leute dort. Also es ist keine stringente Geschichte, sondern so ein bisschen ist der rote Faden die Geschichte von dem Vater und den 3 Kindern, die gerade auch noch die Mutter verloren haben und auf dem Weg zum Großvater sind, der natürlich von Tom Hanks gespielt wird, also warum auch nicht. Ich spiele aber immer alle mit. Und wie gesagt, die stecken dann alle da fest, müssen alle so ein bisschen miteinander auskommen und da entspinnen sich dann so kleine Geschichten, die auch zu keinem großen Ganzen führen. Also die verlaufen dann auch teilweise ins Leere und es sind halt bloß so kleine Anekdoten, die ineinander gereiht werden. Ja. Es ist also auch wieder eine besondere Machart. Der Film ist auch genau in die Akte des Theaterstücks eingeteilt. Es werden auch immer die Szenen angezeigt, die jetzt gerade dann stattfinden, die eigentlich auf der Bühne jetzt sozusagen bei einem bestimmten Bühnenbild gezeigt werden würden. Da natürlich dann Film schon gesetzt. Und war jetzt wieder wieder was Besonderes. Es ist aber trotzdem ein bisschen schwierig, in den Film reinzukommen. Wie gesagt, weil es eben keinen roten Faden so richtig gibt. Und wenn einem jetzt die Geschichten und die Dialoge nicht so gefallen, dann wird man den Film, glaube ich, nicht mögen. Aber ich mag eigentlich so ein bisschen die Art von Wes Anderson. Also viele Filme von dem, ich finde die nicht überragend, aber die geben mir schon was. Und ich mochte den Film auch wieder so ein bisschen. Der ist jetzt nicht herausragend, also zum Beispiel Grand Budapest Hotel fand ich deutlich besser. Aber ist halt wieder was Eigenes, gerade auch durch die Geschichte, wie er die Geschichte erzählt. Und wie gesagt, es sind halt so gute Schauspieler dabei. Das Drehbuch ist schon auch in Ordnung, deswegen, das funktioniert schon. Also, ich habe den gerne gesehen. Ich fand ihn auch an Stellen wirklich lustig. Also, es ist jetzt auch nicht zum Kaputtlachen, aber schon zum Schmunzeln und so ein bisschen, ein bisschen gelacht habe ich schon. Also, das ist schon auch eine Komödie teilweise. Und deswegen schon eine kleine Empfehlung. Wenn man Wes Anderson mag, wenn nicht, dann ist der Film, glaube ich, auch wieder nichts für einen. Und ja, er gibt da so vielleicht 6,5, 7, wäre mir zu hoch, ehrlich gesagt. Weil, wie gesagt, zu 100% überzeugt hat er mich nicht, aber insgesamt schon ein guter Film. Das will ich hiermit nicht absprechen. Ich glaube, du bist nicht ganz so ein Wes Anderson-Film, oder?
Nee. Ich habe schon viele Filme gesehen, auf jeden Fall, aber ich bin noch nie so richtig glücklich gewesen, deswegen ist immer schön, dass da Leute ihre Freude dran haben, halt, aber ich hab's irgendwie nicht, trifft mir nicht so meinen Geschmack.
Gibt immer so schöne skurrile Szenen, schon wie die Aliens kommen und alle ausrasten. Was? Gehen sie einfach wieder. Das passiert einfach überhaupt nichts, außer sie einen Stein mitgenommen haben. Ja, wie gesagt, es sind lustige Szenen drin, aber er zieht sich noch ein bisschen.
Naja. Aber schön, dass es den jetzt schon gibt. Es ist jetzt schon ein Streaming, den es gibt, auf jeden Fall. Kann man sich mal reinziehen. Ich traue mich da noch nicht so richtig an, weil ich eben noch nicht so. Ist nicht. So richtig hat es mich noch nie richtig mit. Geht's gerade sehr schnell, ja, der Film, den du jetzt als Hausaufgabe aufgegeben hast. Ging auch ruckzuck. Ich glaube, der war im Januar im Kino.
Ich hatte noch einen anderen Film überlegt, aber da hat mir Martin schon gesagt, dass den ich sehen will. Der kam ja, glaube ich, noch schneller. Also eigentlich der Oscar-Film. Will ich noch sehen, aber habe ich nicht getraut, weil Martin den nicht unbedingt sehen wollte, glaube ich.
Mal gucken. Poor Things.
Der ist jetzt auch schon drin.
Ja, da weiß ich auch noch nicht so richtig, weil der so mega gelobt wird von allen. Und das, was ich bisher gesehen habe in Bildform war auch irgendwie irritierend, aber mal gucken. Ich werde sie mir sicherlich angucken, aber ich weiß nicht, ob er bei mir so gut ankommt. Ich werde es sehen. Ja, gucken wir mal weiter. Ich war nämlich nochmal im Kino gewesen, tatsächlich. Heute werden nur Kinofilme besprochen von mir. Denn letzte Woche war ich wieder in der alten Heimat unterwegs und habe mich unter anderem mit meinem besten Kumpel getroffen und der steht nun mal immer Kino auf dem Programm. Das gehört einfach dazu und diesmal haben wir uns gar nicht so leicht getan, Filme rauszusuchen, weil gerade aktuell laufende Filme gibt es ja nicht so eine Riesenauswahl und auch nicht qualitativ jetzt besonders hochwertige Sachen. Also wenn man jetzt so die Kritiken und sowas liest. Deswegen war es gar nicht so einfach und wir wollten mal wieder was Actionmäßig und was Horrormäßiges schauen. Deswegen war es gar nicht so, wie gesagt, gar nicht so einfach. Und da haben wir uns für einen sehr aktuellen Film entschieden und beim Horrorfilm auch, denn wir haben Immaculate geschaut, der neue Film mit Sydney Sweeney in der Hauptrolle, Regie hat Michael Moen geführt und die Besetzung an sich ist relativ klein, denn in dem Film geht es darum, dass eine junge Dame sich einen Orden anschließen möchte, also sie ist Nonne und ihre Gemeinde in den USA hat sich aufgelöst und sie war ein bisschen verloren und dann hat sie die Möglichkeit bekommen, nach Italien zu gehen und dort in ein neues Kloster zu kommen und da eben aufgenommen zu werden. was anfangs gar nicht so einfach ist, weil sie natürlich kein Italienisch oder fast kein Italienisch kann und da darauf angewiesen ist, dass sie eben Leute Englisch können, das können aber die meisten nicht. Und es wird hier aber direkt von mehreren Leuten abgeraten, diesen Orden wirklich beizutreten. Also es ist so ein richtiger, so ein Gelübde, was die ablegen müssen, bevor die offiziell aufgenommen sind. Und da kriegt sie schon vorher gesagt, ja, lass es lieber, fahr wieder nach Hause. Und sie entscheidet sich aber doch dort zu bleiben. Und es ist so, dass in diesem Kloster oder in dieser, ich weiß gar nicht, ob es so ein richtiges Kloster war, es war riesig, eigentlich die Nonnen hinkommen, die ja im Alter eben Schwierigkeiten bekommen haben, also in psychischer Hinsicht oder eben aus Krankheitsgründen, ist sozusagen so das Hospiz für Nonnen gewesen, die man da in den Tod begleitet. Und auch völlig verwirrte Frauen eben dabei und welche, die eben todkrank sind. Und die begleiten die da eben, was natürlich schon eine schwere Stelle auch ist. Sie möchte das aber unbedingt machen. Sie hat damals in der Kindheit einen Unfall gehabt, wo sie fast umgekommen ist, wo sie sogar längere Zeit tot war, bevor sie wiederbelebt wurde. Und sie sieht das als ihre Aufgabe an, da also den Leuten zu helfen, als wäre sie jetzt von Gott berufen, sozusagen. Es ist dann so, dass das nur einen kleinen Bruchteil des Films einnimmt. Ich dachte erst, das läuft tatsächlich darauf hinaus. Und es gibt dann auch die erste Horrorszene, in Anführungsstrichen, die erste Schockerszene, wenn man so möchte, ist auch tatsächlich mit einer Person, die geistig verwirrt ist. Aber das ist dann eigentlich relativ schnell vorbei, denn das Ungewöhnliche ist, dass sie als Nonne natürlich nichts mit Männern zu tun hatte, weder davor, weil sie da schon in der Gemeinde war, als jetzt, und sie wird aber schwanger. Und das bringt natürlich die Kirche insgesamt oder eben fast die Leute dort völlig zum, also die ganze Situation eskaliert halt, weil sie halt denken, ja, wenn das so und so ist, könnte vielleicht der Heiland wieder zurückkehren. Ist das derjenige, der dadurch geboren werden könnte? Und sie kann sich das aber auch nicht erklären, weil sie eben kein nichts mit einem Mann hatte oder irgendwie hätte schwanger werden können. Ja. Soweit würde ich jetzt mal erzählen, wie das Ganze zustande gekommen ist und was daraus passiert, das sehen wir dann noch. Aber das will ich jetzt natürlich nicht vorwegnehmen. Schwierig zusammenzufassen, war es auch schon schwierig, aber es ist schwierig jetzt was zu sagen, ohne jetzt zu viel zu verraten. Ich muss sagen, die Geschichte ist wahnsinnig weit hergeholt. Also man muss schon viele Augen zudrücken, um das hinzunehmen, was uns da als Grund dieser Schwangerschaft gezeigt wird. Das Besondere bei dem Film ist tatsächlich, dass der komplett anders verläuft, wie man sich vorstellt. Also am Anfang hat man echt gedacht, so ein ganz klassischer, also schon die erste Szene ist wieder, dass die Frau wegrennt und die schafft es natürlich nicht. Also wie so ein ganz klassischer Horrorfilm fängt es an und auch die ersten Szenen sind so gedacht. Aber spätestens ab dem Zeitpunkt, wo dann rauskommt, was der Grund ist und wie das auf sie wirkt, ab dann ändert sich der Film schon in was anderes. Und da geht es dann auch richtig zur Sache. Es ist noch ein 18er. Man weiß jetzt, wenn man geguckt hat, weiß man auch warum. Und das war schon teilweise heftig, was man zu sehen bekommt, vor allem gegen Ende. Deswegen muss man sich ein bisschen drauf einstellen, wenn man das guckt. Also die ersten halbe Stunde hat man sowas auf jeden Fall nur, wie gesagt, in der Anfangsszene gesehen, dass es da ein bisschen zur Sache geht, aber sonst passiert erstmal wenig und dann geht es aber relativ zügig dann wirklich vorwärts. Dadurch, dass es wahnsinnig weit hergeholt ist und dass es auch echt lange dauert, bis das mal losgeht, ist es ein bisschen anstrengend, diesen Film zu gucken. Wir hatten zum Glück uns diesen als erstes rausgesucht, weil ich habe gesagt, den will ich eigentlich nicht in der Spätvorstellung sehen. Nicht, dass wir dann, das wäre so ein typischer Film, wo man da wahrscheinlich müde geworden wäre, weil es lange dauert, bis es so richtig losgeht. Und also wie gesagt, die Geschichte ist wirklich. Also ich glaube, unsere Eltern hätten wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, dass sie, weißt du, wenn sie wüssten, worauf das Ganze hinausläuft, ist schon, man muss schon sehr viel Mitleid oder sehr viel Augen zudrücken und mitbringen, um das zu akzeptieren, was da los ist. Deswegen eher ein schwächerer Horrorfilm, auch wenn ich dem zugute halte, dass er eben am Ende dann noch was anderes traut, was man eben sonst nicht so sieht. Aber insgesamt trotzdem einer der schwächeren, deswegen 4 von 10 Leinwandperlen für Immaculate. Sonst, ja, die zwei haben auf jeden Fall, also Regisseur und Schauspieler haben auf jeden Fall schon öfter zusammengearbeitet, schon in einer Fernsehserie zum Beispiel, die ich leider auch nicht kenne, und die Sydney Sweeney habe ich ja zuletzt gesehen in Mit dem Web, leider ja ein sehr schlechter Film, auch wenn der jetzt hier nicht so schlecht war, aber Mit dem Web war ja wirklich ein Totalausfall. Und ja, also kann man auf jeden Fall mal gucken, spätestens im Stream, also ins Kino muss man dafür wirklich nicht. Da kann man sich mal angucken, weil wie gesagt, es wird am Ende, wird auf jeden Fall am Ende einiges passieren. Aber ist jetzt kein Muss, dass man den gesehen haben muss. Da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen, weil bis zu dem Zeitpunkt, wo sie dann schwanger wird und das so ein bisschen das Ganze aus dem Fugengerät, dieses Ganze, was da eben so ist. Bis dahin war es eigentlich noch interessant, halbwegs. Also jedenfalls die Geschichte an sich. Aber dann wird es schon ein bisschen kurios, was dann passiert. Gut, so viel dazu. Und dann gucken wir mal, was du noch gesehen hast.
Ich habe noch einen Film gesehen, der auch bei den Oscars ein bisschen mit einer Verlosung war. Nicht als bester Film, aber beide Darstellerin, nämlich Annette Bening und Jodie Foster. Ich habe Nyad geguckt, den gibt es jetzt bei Netflix, der ist auf Netflix. Die haben den ins Oscar reingeworfen. Und Annette Bening war als beste Hauptdarstellerin, Jodie Foster komischerweise als beste Nebendarstellerin, obwohl beide eigentlich genau die gleichen Anteile an Screentime haben im Film. Aber das macht mir manchmal so, die Chancen zu erhöhen, glaube ich. Haben aber beide nicht gewonnen. Und es ist eine Biografie, es geht um die Schwimmerin Diana Nyad. Ich kannte die Geschichte nicht, das ist eine Amerikanerin. Und sie war eben auch so ein bisschen Extremsportlerin. Sie hat versucht, schon relativ jungen Jahren, ich glaube mit Mitte 20 oder so, von Kuba nach Florida zu schwimmen, was eine Strecke ist. Wenn ich das versuchen würde.
Könnte ein bisschen länger dauern, ja.
Ich
nimm mal einen Schwimmreifen lieber mit.
Ich sehe Cooper noch sehr groß, dann gehe ich noch runter. es ist, wie gesagt, eine sehr, sehr lange Strecke, also unglaublich lang. Man hat auch, ich glaube, bis dahin und auch danach, das habe ich schon ein bisschen gespoilert, aber das kann man sich ja vorstellen, wenn es Biografie gibt. Er hat es auch keiner wieder geschafft. Und wie gesagt, sie hat es mit Mitte 20 probiert, hat es aber da nicht geschafft und hat irgendwann ihre Karriere als Schwimmerin beendet. Und dann gibt es einen Zeitsprung. Und sie ist jetzt, glaube ich, Ende 50 oder Anfang 60, dann dann fängt der Film so richtig erst an. Und sie wohnt zusammen mit ihrer sehr guten Freundin. Jetzt muss ich mal überlegen, wie sie hieß. Bonnie, genau, Bonnie, gespielt von Jodie Foster. Und die ist die beste Freundin und gleichzeitig die Trainerin, denn sie schwimmt schon noch, aber eben nicht mehr so als Leistungssport natürlich in dem Alter. Und irgendwie setzt sich dann aber in den Kopf, dass ja sie damals diese Geschichte, die sie unbedingt schaffen wollte, dass sie da gescheitert ist. Und dass es eigentlich bis auf ihr Alter keinen Grund gibt, das jetzt nicht nochmal zu versuchen. Und dann besteht der Film eigentlich aus den vielen Versuchen, die sie dann in dem Alter noch unternimmt, um das wirklich noch zu schaffen. Und wie gesagt, ist kein Spoiler, dass das wahrscheinlich klappt am Ende. Sie ist dann wirklich in einem Alter, wo man sich das nicht mehr vorstellen kann, dass sowas überhaupt geht. Eigentlich ist es sowieso unmenschlich. Und dann ist sie aber wirklich schon gut über 60. Also es ist wirklich Wahnsinn. Und auch, ja, das Unterfangen an sich ist schon, also ich weiß nicht genau, warum man sowas macht. die Bonnie versteht. Die Bonnie versteht das irgendwann auch nicht mehr und die beiden kommen da auch so ein bisschen ins Struggle. Aber ja, zum Ende hin raufen sich vielleicht wieder zusammen dann zum großen Unterfangen. Das kleine Problem bei dem Film ist eben, ja, Schwimmen ist jetzt nicht so richtig spannend. Das ist vielleicht ein bisschen despektierlich, aber wenn man das, klar, man sieht sie halt sehr viel schwimmen. Es geht natürlich auch um die beiden Freundinnen, um die Dialoge zwischen den beiden, aber das Unterfangen an sich nimmt natürlich schon einen großen Raum in einem Film. Und es ist eben sozusagen, es ist nicht das 24-Stunden-Rennen von Le Mans, sondern es ist eben Schwimmen durchs Meer. Das ist ein bisschen gemein. Ich will damit gar nicht die Leistung schmälern, die ist wirklich unglaublich. Also, dass man sowas schaffen kann, ist für mich unbegreiflich. Ich weiß nicht genau, wie lang die Strecke ist, aber sie schwimmt 53 Stunden am Stück. Also ohne. Sie darf zwischendurch nichts berühren, dann ist es gescheitert sozusagen. Also sie kriegt immer mal so einen Strohhalm, was zu trinken oder was zu essen. Also, das ist einfach unglaublich. Und ja, also über 2 Tage durchzuschwimmen, das ist ich weiß nicht, wie sie das
geht. Unrealistisch, aber irgendwie schaffen es manche dann trotzdem, ich weiß auch nicht.
Ja, sie ist natürlich auch gezeichnet und so, und also es ist schon, es ist glaube ich auch nicht gesund, gerade in dem Alter. Aber gut. ja, wie gesagt, ein bisschen Spoiler wüsste ich jetzt, aber es geht, also ich finde, dass ich es wahrscheinlich schaffe, wenn ein Film drüber gemacht wird, kann man sich vielleicht denken. Und wie gesagt, das ist schon beeindruckend. Ich will das gar nicht in Abrede stellen. Wie gesagt, das Unterfangen an sich ist es eben in dem Sinne über einen längeren Zeitraum nicht spannend, aber dass sie es eben erreicht und dass das, was es natürlich auch mit ihr macht und wie sie am Ende körperlich gezeichnet ist, das ist natürlich schon auch bemerkenswert. Also das habe ich jetzt damit nicht in Abrede stellen wollen. Es ging mir bloß darum, dass es eben Schwimmen jetzt nicht so der Sport ist, der über einen so langen Zeitraum eine gewisse Spannung erzeugt. Das ist das Einzige. Die Leistung an sich ist wirklich unmenschlicher. Genau. Also wie gesagt, das Thema war ein bisschen schwierig für mich, deswegen ist der Film aber auch keineswegs schlecht oder so. Der ist gut gemacht und man glaubt auch die Freundschaft zwischen den beiden und auch, dass es da mal kriselt, das habe ich schon abgekauft. Gerade weil sie eben in ein Alter kommt, wo man sowas eigentlich nicht mehr versuchen sollte. Und dass eben ihre Trainerin dann irgendwann sagt, das macht eigentlich keinen Sinn mehr. Glaube ich auch, dass das so ähnlich vielleicht stattgefunden hat, dass der Film sie jetzt da Freiheiten nimmt, das habe ich schon gelesen, das kann man den aber glaube ich auch verzeihen, sonst, wie gesagt, ein Film ist eben immer noch ein Film. Da darf man sich auch so ein bisschen Freiheiten dann nehmen. Und ja, gibt eben 7 von 10 an Perlen, das ist ein guter Film, aber wenn es jetzt ein Thema gewesen wäre, mit dem ich mehr connecten könnte, dann hätte er, glaube ich, für mich noch viel besser funktioniert. Dann wäre die Wertung sicherlich noch höher. Aber wie gesagt, an der Leistung von ihr sollte es gar nichts schmälern. Das ist schon außergewöhnlich. Ne?
Klingt sehr interessant auf jeden Fall. Also, werde ich mir auf jeden Fall merken. Solche Geschichten interessieren mich immer sehr und ich sag, dass es überhaupt mal jemand geschafft hat, das ist ja absolut irrsinnig eigentlich. Ja, aber das sieht man, wozu der Mensch manchmal eben doch in der Lage ist, ist schon erstaunlich. Ja, wäre jetzt eigentlich eine schöne Überleitung, aber passt jetzt nicht so richtig zu dem Film, den ich geguckt habe. Es war auch eine Leistung, dass das Mensch schafft, was der schafft, aber es ist natürlich keine wahre Begebenheit, sondern einfach ein ausgedachter Film. Wir haben noch einen neuen Actionfilm gesehen. Und zwar von Dev Patel, der hier zum ersten Mal im Regiestuhl sitzen darf und auch die Hauptrolle des Films übernommen hat. Denn wir haben Monkey Man gesehen. Wieder ein FSK 18 Film und wieder ein Film, wo man es auch weiß. Warum? Wurde unter anderem produziert von Jordan Peele, der in letzter Zeit immer sehr schön, sehr gute Filme gemacht hat. Und da in Monkey Man geht's darum, dass ein junger Mann so teilweise in Rückblicken erzählt, und zwar so, dass wir sehen, dass irgendwas in der Vergangenheit passiert ist, weswegen er sich jetzt rächen will. Das ist also ein klassischer Rachefilm. Es beginnt aber erstmal mit mit Kämpfen, denn er hält sich mit so, ja, Kämpfen über Wasser, wo eben Zuschauer dabei sind, die eben drauf wetten können. Bei ihm ist es so, dass er so durch Opferrolle einnehmen muss. Das heißt, er hält wahnsinnig viel aus, kriegt aber immer pro Kampf sehr viel auf die Mütze und je spektakulärer der Kampf ist und die Niederlage, desto mehr Geld kriegt er. Ja. Und damit verdient er eigentlich sein Geld. Das ist aber auch gleichzeitig sein Training. Gleichzeitig versucht er bei einer bekannten Organisation, die von einer Frau geleitet oder ein bekanntes Restaurant, was gleichzeitig auch noch einen Club mit dabei hat, reinzukommen, was gar nicht so einfach ist. Also sie will eigentlich keine fremden Leute da einstellen und er schafft es aber dann trotzdem, dadurch, dass er sie auf eine Art beeindruckt, als Tellerwäscher oder als Abwäscher da anzufangen und arbeitet sich so ein bisschen hoch, denn er möchte dann in dem oberen Bereich, wo so die Creme de la Creme sitzt, einen Menschen erwischen, der damals das verursacht hat, was eben in seiner Vergangenheit passiert ist, was sein Leben komplett verändert hat und natürlich sehr dramatisch ist. So kann man eigentlich den Film zusammenfassen. Das ist also ein ganz klassischer Rachefilm eigentlich. Es war ein bisschen irritierend, weil er sehr viel auf diese Rückblicke gesetzt hat, obwohl es im ersten Rückblick eigentlich klar ist, was passiert ist. Kommen trotzdem immer wieder neue Rückblicke, die das noch ein bisschen ausführlicher zeigen. Und vor allem die Beziehung zu seiner Mutter, die da eben auch mit dabei war, war ein bisschen komisch, dass es immer wieder gemacht hat, weil das den Film länger gemacht hat, also hätte unbedingt sein müssen. Also ging 122 Minuten. Die erste Stunde sehen wir eigentlich, wie er sich so langsam da hocharbeitet und eben weiterhin Kämpfe austrägt und versucht eben durch Intrigen und sowas ein bisschen höher zu kommen in seinen Positionen. Und dann sieht man tatsächlich so einen ersten Versuch, der dann aber nicht so ganz funktioniert. Und dann gibt es tatsächlich nochmal so Trainingsmontagen. Also er ist gar nicht ganz fertig in dem Moment. Sonst, wir sehen ihn auch dabei, wie er eben nochmal seine Fähigkeiten verbessert und dann kommt es dann natürlich dazu, dass er da das macht, was er sich ja sowieso die ganze Zeit vornimmt. Das wird jetzt wenige Leute überraschen, dass es da am Ende drauf hinausläuft und das ist dann aber sehr spektakulär. Also da muss man sagen, dass im ersten Moment, wo ich den Trailer gesehen habe, habe ich gedacht, das ist ein neuer John Wick Film, so in die Richtung. Dafür hat er aber am Anfang viel zu viel Zeit sich gelassen, um den Charakter einzuführen und ihn überhaupt erstmal vorzustellen und was er so vorhat. Bei John Wick kann man jetzt nicht sagen, dass da irgendwas vorgestellt wird, sondern es geht immer gleich zur Sache. Da muss man sich drauf einstellen bei dem Film. Also die erste Stunde ist auf jeden Fall passiert actionmäßig sehr wenig, sondern es geht dann erst gegen Ende des Films richtig los. Ja, deswegen. Ich weiß aber trotzdem interessant, also die Vorgehensweise und eben so das ein bisschen genauer erklärt und Dev Patel ist halt eher so ein Charakter, der, also so ein Schauspieler, der ja andere Charaktere bisher gespielt hat und hier jetzt so diese Rolle eines harten Rächers einnimmt. Fand ich auch mal schön, ihn mal in so einer anderen Rolle zu sehen. Wie gesagt, die letzte halbe Stunde ist schon sehr eindrücklich. War spannend gemacht und war auch gut zu verfolgen. Also nicht ganz alleine unterwegs, nicht ganz so unrealistisch wie andere Actionfilme. Es kommen dann Leute zu Hilfe. Aber ist sehr ansehnlich, was man dann zu sehen bekommt. Also da hat er sich sehr viel Mühe gegeben. Anfangs, muss ich sagen, die ersten Szenen waren wahnsinnig schnell geschnitten, so dass es echt anstrengend war, dem zu folgen. Ich hatte so ein bisschen Befürchtung, dass das den Rest des Films aus ist. Aber ich finde, in den großen Action-Szenen, die eben dann später kommen, hat sich schon mehr Zeit gelassen, eben die Kämpfe zu zeigen. Und das war dann wieder angenehmer zu gucken. Also es ist nicht ganz so extrem wie am Anfang, da sollte man sich nicht zu sehr erschrecken. Es ist am Ende auf jeden Fall besser anzugucken als da. Deswegen, also wie gesagt, bisschen zu lang, bisschen zu viel Rückblicke für was man eben schon längst verstanden hat. Aber ansonsten ist das ansehnlicher Film, deswegen gebe ich da 6 von 10 Leinwandperlen. Für Monkey Man. Ja. Ist wahrscheinlich ein Film, der dich auch interessieren würde. Hast du den sowieso im Auge oder hast du davon schon was gehört? Ja.
Ich glaube, ich habe mal was gehört, ja, aber ich wusste nicht, dass es mit Dave Patel ist. Also.
Mhm.
Ja, im Kino gucke ich den jetzt nicht, aber man kommt da bestimmt mal ins Stream.
Der wäre auch eigentlich ins Stream gekommen, wie ich nachgelesen habe. Denn der Film wurde von Netflix gekauft, bevor er überhaupt fertig war. Ist nämlich schon länger fertig, nämlich seit 2022 schon. Sollte eigentlich da auch ins Programm aufgenommen werden, haben sie aber dann doch lassen und haben den Film noch an Universal verkauft. Deswegen hat es jetzt noch länger gedauert, bis der Film tatsächlich ins Kino kam. Warum das jetzt gemacht wurde, weiß ich nicht. Wäre eigentlich so ein typischer Netflix-Actioner gewesen, was man so eben so aus dem Hause kennt. Haben sich dann doch nochmal dagegen entschieden, den zu nehmen. Aber kann natürlich sein, dass er trotzdem jetzt demnächst dann bei Netflix zu sehen ist. Keine Ahnung.
Mal schauen. Müssen wir trotzdem aufnehmen. Ist eine Lizenz billiger als den ganzen Film zu kaufen.
Auf jeden Fall. So, das war's dann von den Filmen für diese Woche. Wir haben, wie gesagt, einiges dabei gehabt. Wir haben uns aber auch länger nicht gesprochen. Die letzten zwei Folgen waren ja eher Special-Folgen, wo es um andere Themen ging, also um spezielle Themen, nicht um andere. Filme waren es ja trotzdem. Und jetzt ging es mal wieder ganz klassisch weiter mit dem, was wir gesehen haben. Und das wird nächste Woche auf jeden Fall wieder so sein. Und da freuen wir uns, wenn dann March wieder dabei ist. Und wir haben auf jeden Fall auch noch einiges durch die lange Pause jetzt noch auf Lager, noch einige interessante Filme. Und werden da wieder einiges erzählen können. Und bis dahin wünsche ich auf jeden Fall eine schöne Woche. Lasst euch nicht vom Aprilwetter zu viel ärgern. Zurzeit ist es ja ein bisschen komisches Wetter, was so immer so rein um die Ohren fliegt. Aber also man kann nicht so richtig planen. Aber da kann man fleißig ins Kino gehen. Aber Filme kommen ja dann doch, die interessant sind. Also Monkey Man kann man auf jeden Fall schauen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, eine schöne Zeit. Tschüss.
Ciao.